Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste.
Das Asia-Wochenende im Skisprung-Weltcup liegt hinter uns. Wir haben gesehen, zwei Springen in Zhangjiakou auf der Olympiaschanze von 2022 und zwei in Sapporo auf der Olympiaschanze von 1972. Und wer sich die frühmorgendlichen Wettkämpfe nicht anschauen wollte, erfährt jetzt ein bisschen was, aber auch nicht allzu viel. Wir fokussieren uns heute in dieser Folge schon so ein bisschen auf die fünf Ringe, die ihren Schatten vorauswerfen. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der Flugshow, in der wir in identischer Besetzung unterwegs sind wie in der letzten Woche. Das heißt, neben mir, Luis Holoch, ist auch wieder die liebe Julia Kemp mit dabei. Hallo Julia.
Hallo alle da draußen, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, schön, dass du diese Sendung mit mir bestreitest und wir hatten es gerade im Vorgespräch, wir haben uns nicht die einfachste ausgesucht, weil, was sollen wir jetzt zu dem Wochenende eigentlich so groß sagen? In China war der Wind am Start, in Sapporo war es teilweise jetlaggig, aber ansonsten auch relativ normal, würde ich mal behaupten. Oder wie hast du das Ganze so empfunden?
Ja, ehrlich gesagt habe ich alle erst im Nachhinein gesehen, alle Springen. Also ich habe jeweils ausgeschlafen und habe mir nicht die 3 Uhr morgens den Wecker gegeben. Ja, Sapporo war solide, oder? Und ich fand es cool, wie die Stimmung da war. Also es so im Zusammenspiel von japanischem Team und dem Publikum hatten das so ein bisschen Heimfestspiele-Vibe. Fand ich ganz cool. Ja, bei den Damen. Ich glaube, du hattest das schon so ein bisschen im Gefühl, ne? Letzte Woche, dass das schwierig werden könnte. Ja, das. Was sagst du denn zum zweiten Springen? Hätten sie das durchdrücken sollen oder hätten sie es absagen sollen?
Oh, das war für mich so ein Wettkampf. Also nach sechsmaliger Verschiebung ist das Ding ja überhaupt erst losgegangen, irgendwie 1,5 Stunden, nachdem es eigentlich losgehen sollte. Und also das war für mich so ein Alibi-Wettkampf, so nach dem Motto, ja, wir machen den jetzt auch und wir wissen auch, dass wir maximal einen Durchgang durchbekommen. Aber für mich dient der so ein bisschen nur dazu, um nicht für den Rest der Saison noch irgendwie für einen Ersatz sorgen zu müssen. Also ich glaube, die Athletinnen waren jetzt auch nicht ganz happy damit. Ob es jetzt auf der Normalschanze, wie ich es letzte Woche angeregt hatte, zwingend besser gewesen wäre bei den Windgeschwindigkeiten, weiß man nicht, aber es wäre vielleicht ein Versuch wert gewesen, sage ich mal so.
Hätten aber sie halt extra herrichten müssen, ne?
Die war präpariert, die Schanze.
Ah,
das war ja nicht
siehste.
Das Problem gewesen. Aber deswegen umso positiver, dass es in Sapporo erstaunlich reibungslos über die Bühne ging. Also da haben wir ja auch schon ganz andere Schlachten mit ansehen müssen. Und die japanischen Festspiele hattest du gerade schon angesprochen. Das lag natürlich vor allem am Ergebnis des Samstags, das ja aus japanischer Sicht sehr erfreulich war, mit Naoki Nakamura auf der 2, Ren Nikaido auf der 3 und Ryoyo Kobayashi auf der 5. Hätte ich jetzt mehr Zeit zur Vorbereitung gehabt, hätte ich dir auch sagen können, weil wir das letzte Mal 3 Japaner in den Top 5 hatten. Das weiß ich leider nicht. Was ich weiß, dass die Dominanz weitergeht, denn der Kollege Preotz hat beide Springen gewonnen, am Sonntag nämlich vor Kobayashi und Daniel Tschofenik. Also vorne, jetzt sagen wir mal, bis auf vielleicht Nakamura, nicht so wahnsinnig viel Überraschung, muss man sagen.
Nee, weißt du, bei Domen Preotz am Sonntag, als der rausgesprungen ist, da ist doch sein einer Ski erstmal weg und dann muss er das mit dem anderen Ski ausgleichen und so. Da habe ich kurz gedacht, okay, es könnte sein, dass Ryoyo jetzt hier den Heimsieg holt. Wäre auch mal eine schöne Abwechslung gewesen. Aber der hat das wieder eingefangen und ist trotzdem noch wieder 3 Meter weiter gesegelt oder 2 oder so. Was ist denn da los, ey? Wie kann denn sowas passieren? I don't get it.
Ja, das habe ich mich am Samstag schon gefragt, weil im zweiten Sprung ja seine Schuhschnalle sogar aufgegangen ist.
Oh Gott.
Also vielleicht habt ihr das zumindest in der Zeitlupe mal gesehen, dass da so ein schwarzes, ich würde mal sagen, dass es Plastik ist, dass das irgendwie abstand, dass es einfach aufgrund des Drucks, den er unterhalb des Skis gehabt hat, einfach rausgesprungen ist. Er hat das ja auch ganz amüsant irgendwie aufgearbeitet. Wo ich mich dann allerdings gefragt habe, wie hat der Mann dann überhaupt noch Halt im Schuh gehabt? Also das ist ja auch irgendwie ja, eine artistische Meisterleistung, aber auch irgendwie das ja ein Zeugnis davon, wie gut der Kerl eigentlich ist.
Ich glaube ja, er hat eh keinen Halt im Schuh, deswegen war das jetzt kein großer Unterschied für ihn.
Ja, M möglich, weiß es nicht.
Er
Auf
springt ja
jeden
nicht immer mit so offenen Schuhen, also ungeschnürt eigentlich.
Ja, aber wenn dann halt noch diese Plastiklasche aufgeht, dann hast du ja eigentlich gar keinen Halt mehr im Schuh. Aber
Ja.
ich glaube, das ist das letzte Geheimnis, was er uns nicht verraten wird, könnte ich mir vorstellen.
Ach, weißt du, der springt nächstes Mal ohne Skier und wird trotzdem gewinnen. Das
Ja,
klappt ja.
wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wäre mal ein spannendes Experiment auf jeden Fall. Ja, ist eigentlich furchterregend für die Konkurrenz, dass selbst mit solchen Malöchen es für die Konkurrenz offenbar aktuell nicht möglich ist, ihn zu schlagen. Aber ja, das ist ja jetzt auch was, an das man sich gewöhnen durfte. Genauso wie die starke Mannschaftsleistung der Österreicher, die zwar in Anführungszeichen wieder nur ein Podium geholt haben, aber ansonsten den Rest der Top Ten so für sich vereinnahmt haben. Und was es natürlich für Cheftrainer Andreas Vietölzl sehr, sehr schwierig machen wird, die Olympiamannschaft zu nominieren. Aber dazu kommen wir später. Wir haben uns nämlich für diese Folge noch ein bisschen was zurechtgelegt. Ansonsten, wie gesagt, nicht so die wahnsinnig großen Erkenntnisse. Das größte Drama, muss man leider sagen, gab es aus deutscher Sicht, obwohl es ja wieder ein Rumpfteam war. Wir müssen natürlich über das sprechen, was Karl Geiger passiert ist, so möchte ich das mal formulieren. Er lag am Samstag auf Platz 12 nach dem ersten Durchgang. Er dachte so, wow, okay, jetzt scheint er endlich angekommen zu sein. Und dann kam dieser zweite Sprung, Julia.
Aber weißt du noch, Luis, letzte Woche habe ich dich gefragt, wie hoch ist die Chance, dass Karl die Olympianorm holt? Und du hast gesagt 10%. Aber stell dir das mal vor, er hätte diesen zweiten Sprung nicht versaut. Alter, was wir jetzt hier für eine Schlagzeile hätten. Mein
Ja.
Gott. Aber mein Herz weint. Ich möchte eigentlich, dass er mit zu Olympia kommt, weil er so gekämpft hat und dann am Sonntag dann den 14. Platz mit den zwei soliden Sprüngen. Der Quali-Sprung war ja genauso solide. Also er hat halt geknobelt und geknobelt und ich glaube, jetzt hat er es wieder raus und jetzt muss er sich nur stabilisieren. Er hat es dann nur übertrieben im zweiten Sprung am Samstag. Er wollte dann praktisch den Sprung nutzen, um die Olympianorm in einem Wettkampf irgendwie zu sichern, glaube ich. Und dann,
Ja.
oh fuck. Also es tut mir so leid, aber ich würde ihn so richtig, richtig gerne mitnehmen nach Olympia. Zu, oh Gott, zu Olympia.
Zu Olympia, ja.
Nach Olympia, oh Gott, jetzt
Nach
verwechsel ich noch
Olympia hin,
als, oh, gleich
wenn schon,
verwechsel ich
denn
noch
schon.
als wie, so schustermäßig. Ich liebe Werner Schuster, aber jedes Mal zucke ich zusammen, wenn als und wie
Ja,
vertauscht wird in der
das ist irgendwie
Moderation.
so eine Eigenheit bei den Alpenländlern, würde ich
Oh.
mal sagen. Ja, er tat mir auch leid, weil er natürlich in dem, also er hat ja auch sofort realisiert, was das eigentlich für ihn bedeutet. Deswegen finde ich den 14. Platz vom Sonntag eigentlich nochmal höher einzustufen, weil nach diesem Tiefschlag, also den er sich ja selber versetzt hat, nochmal so zurückzukommen, finde ich extrem bemerkenswert. Ich habe mich auch sehr für ihn gefreut, dass er das dann doch zusammen gebastelt hat. Es ist halt wirklich extrem schade, weil man so dachte, ja, so diese Herangehensweise von diesen Babyschritten, von denen immer so die Rede war, es hat ja bis dato für seine Verhältnisse sogar gut funktioniert und er hätte, ich sage es nicht so leicht, in diesem zweiten Durchgang einfach nur so weitermachen müssen wie vorher. Und dass das dann ja wahrscheinlich einfach zu viel gewollt hat, sehr, 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 sehr schade.
Aber auch irgendwie fliegt ihm mein Herz dann sogar noch mehr zu, weil er es
Er will
halt
es
zu
halt
viel
unbedingt,
gewollt
ja.
hat. Ja,
Ja,
genau.
das spricht total für ihn.
Oh.
Aber man hätte sich auch wirklich Sorgen machen müssen, wenn es jetzt anders gewesen wäre. Wenn er das gleichgültig zur Kenntnis genommen hätte, dann hätte man auch sagen können, ja, dann ist er nicht mehr er selbst.
Diese Riesenfreude nach dem ersten Sprung am Samstag, die hat mich so, ich habe mich so mitgefreut. Ich bin hier grinsend in der Wohnung gewesen, mit einem breiten Grinsen, weil es so, ich dachte, oh, der alte Karl ist wieder da. Das war so toll.
Ja.
Oh, sorry, Welle, aber ich will Karl. Und jetzt kriegen wir ganz viele böse Zuschriften von so Welle-Fans. Oh,
Ja, die leite ich
jui.
dann alle an dich weiter, weil ich habe mich in der Angelegenheit ja nicht positioniert.
Uiuiui. Ich finde, die müssen noch ein internes Ausscheiden machen. Irgendwie, die müssen sich jetzt auf irgendeiner neutralen Schanze treffen und dann.
Ja, find die mal. Das
Irgendeine
Ach,
Chance,
weiß
wo
ich
sie
mag.
beide schon gewonnen haben? Gibt es sowas?
Ich mag diese Szenarien ehrlicherweise nicht. Vor allem, du kannst. Es ist wie Elfmeterschießen zu simulieren im Fußball. Kannst du nicht. Die Situation bei Olympia wird eine andere sein, aber Fakt ist nun mal, es können nur vier mitfahren. Es wird ja auch keinen Ersatzmann geben.
Das ist
Und
so scheiße.
die Lotte hat uns gefragt, ob es denn eine Möglichkeit gibt, für Karl Geiger mit zu Olympia zu kommen, obwohl er die halbe Norm hat. Denn das Wochenende war ja eigentlich mega gut für ihn, wie sie richtigerweise schreibt, vor allem wenn man seine Ergebnisse von davor ansieht. Sie bedankt sich noch für all die Mühe und die Zeit, die in den Podcast einfließen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall und liebe Grüße.
Oh.
Also wie schon in der letzten Folge gesagt, es gibt eine Hintertürchen in den Regularien. Wissensstand jetzt noch nicht. Aber die Chancen sind natürlich dadurch, dass er nur die halbe Norm hat, deutlich geringer als für die vier, die die Norm schon haben, die wir letzte Woche erwähnt haben.
Ja, aber wir müssen ja jetzt ja auch nicht so tun, als hätte Wellinger die Norm total fair ersprungen oder was. Das war das abgebrochene Springen, wo er nach dem ersten Durchgang auf dem achten Platz
Ja,
glücklicherweise war.
gut, aber seine Ergebnisse im Saisonverlauf waren trotzdem besser als die von Karl Geiger. Da brauchen wir auch nicht drüber
Aber
streiten.
zuletzt auch immer knapp, oder? Also.
Ja, also es ist ein Kampf auf überschaubarem Niveau bis dato, ja.
Weil wenn er im November besser war als Karl, dann bringt uns das auf der Olympiaschanze nicht so viel, weißt
Das
du?
ist korrekt, ja. Ja, also
Also
es.
deswegen, weil wir jetzt ja nicht wissen, wie Welle jetzt gerade ist, weil er rausgegangen ist zum Trainieren und zu Biathlon gucken, wie ich auf
Ja.
Instagram gesehen habe. Dann, also ja, zum Glück ist es nicht unsere Aufgabe, sagen wir es mal so.
Richtig, richtig. Aber ja, um die Frage zu beantworten, die Möglichkeit gibt es nach wie vor. Und wir werden das, entweder werden wir es am Dienstag schon wissen oder dann jetzt nicht, damit ich durch die Wochentage stolpere hier, am 23., das ist der Freitag. Das sind die beiden Termine vom Deutschen Olympischen Sportbund, wo die Namen dann bekannt gegeben werden.
Wieso haben Sie zwei Termine?
Weil das auch mit den Qualifikationszeiträumen der Sportarten zusammenhängt. Bei manchen läuft er sogar noch. Beim Skispringen ist er jetzt seit Sonntag vorbei.
Okay.
So, das dazu. Ansonsten brauchen wir gar nicht so viel sagen aus deutscher Sicht.
Was sagst du
Philipp
zu
Reim,
Hille? Was sagst du zu Hille?
ja,
So.
ist. Also von Sprung zu Sprung besser geworden, das ist erstmal gut, aber man merkt, dass er halt noch nicht bei 100% ist. Aber ich glaube, dass es für ihn ein wichtiges Wochenende war, um ja, diesen Wettkampfrhythmus wieder aufzunehmen vor dem Skifliegen.
Ja, genau. Man hat richtig gesehen, wie er reinkommen musste, ne? Man hat halt, wenn man
Ja.
eine Pause hatte, muss man erstmal wieder reinkommen. Und man macht
Ja.
sich wahrscheinlich schon Gedanken, wenn man mal kurz erkältet war und raus war, ob man das jetzt vor so einem Großereignis noch schafft. Also deswegen, gute Tendenz.
So ist es, ja.
Ja. Vielmehr, es waren jetzt nicht die riesen Überraschungen dabei. Wir hatten auch eben mega das Problem, Adler der Woche zu finden, weil einfach niemand außerhalb des Erwarteten gesprungen ist
Ja,
irgendwie.
das ist tatsächlich ein Problem gewesen, ja. Sprechen wir gleich noch drüber.
Wir könnten vielleicht über Kraftis Disqualifikation noch sprechen.
Ja. 5 mm war das Anzugbein.
Das
Also,
sind mehr als drei.
das ist ja, es ist trotzdem ein salzscher Vorfall, könnte man sagen.
Ein
Ein salzscher
Salzschaffvorfall.
Vorfall, um diesen Zungenbrecher noch einzustreuen. Ich habe verzweifelt versucht, rauszufinden, wie oft Kraft in seiner Karriere disqualifiziert wurde, aber die FIS-Datenbank ist da nicht besonders hilfreich. Ich erinnere mich an genau eine und die war beim Skifliegen in Oberstdorf, witzigerweise. Weiß aber nicht mehr genau wann. Es müsste so vorletzte Saison gewesen sein oder so. Aber ansonsten höchst selten, dass ihm das passiert.
Wollen wir jetzt über Mika Vermeulens
Nein,
Zitat sprechen? Nein, wir wollen
wollen wir
dem einfach
nicht.
keine Aufmerksamkeit geben. Also
Das.
die These war einfach, der hat gesagt, dass jeder, nur für alle, die es nicht mitgekriegt haben, dass jeder, der im Skispringen disqualifiziert wird, absichtlich schummelt. Wir wollen dem ja jetzt aber nicht so viel Aufmerksamkeit geben, deswegen diskutieren wir da nicht eine Dreiviertelstunde drüber. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Kraft die der größte Betrüger aller Zeiten ist und deswegen müssen wir das jetzt gar nicht groß thematisieren. Der hat genauso wahrscheinlich kalkuliert, wie alle anderen das auch gemacht haben und dann hat er sich
Ja.
einmal zu viel gestreckt und dann waren es halt 5 Millimeter.
dessen Aussagen stammen ja auch aus einer etwas weiter zurückliegenden Vergangenheit. Das muss man auch immer in den Kontext noch einwerfen. Und alles, was mit dem diesem Körperteil zu tun hat, was jetzt immer häufiger erwähnt wurde. Also, okay.
Nein, jetzt musst du den Satz zumindest zu Ende sprechen.
Nee, für mich wird das so aufgebauscht und da ist aus einer
Zum Glück hast du nicht ein
Ursprungsstory,
anderes Verb benutzt gerade. Ich glaube, das wird noch besser.
die ein theoretisches Szenario, das ist ja ein theoretisches Szenario, was ursprünglich mal beleuchtet wurde, dass es diese Möglichkeit gibt, dass man da gewisse Tricks anwenden kann, wo
Also es geht
aber
darum, den
nicht,
Schritt weiter herunterzusetzen,
wo aber
durch
nicht
bestimmte
ein
Tricks,
Beleg
die nur
dafür,
Männern möglich sind, sagen wir es
genau,
mal
wo aber
so.
nicht ein Beleg dafür geliefert worden ist, dass das jemals gemacht wurde. So, das ist für mich komplett Hanebüchen.
Stelle ich mir auch sehr unbequem beim Springen vor, wenn da irgendwas festgeklebt ist. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Gut.
Lassen wir das. Lassen wir das.
Ach so,
Wir
das war,
hatten.
wenn das jemand nachhören möchte, das war im, er hat das im Podcast besprochen. Serious Problems. So, und jetzt haben wir alles gesagt. Wenn ihr euch informieren wollt, do it yourself. Thank you.
So. Wir hatten ja noch einen dritten Deutschen im zweiten Durchgang, nämlich am Samstag, den werten Luca Roth, der es dann leider geschafft hat, 31. zu werden und doch keine Weltcup-Punkte und kein Preisgeld zu bekommen. Passt irgendwie so ein bisschen zur Saison der deutschen Skispringer, dass so ein Kunststück auch noch vollbracht wird. Und leider muss man bei ihm und auch bei Ben Bayer, die ja im COC sehr erfolgreich waren, sagen, dass sie es leider nicht geschafft haben, das irgendwie mit in den Weltcup rüber zu retten, obwohl
Aber.
ja auch einige Top-Athleten Sapporo jetzt ausgelassen haben. Also so der ganze Durchbruch will ihnen einfach nicht gelingen, offensichtlich.
Aber trotzdem gutes Zeichen, dass sie im Conti Cup Doppelsieg gefeiert haben. Ja.
Da musst du auch erstmal vorne mitspringen, das ist so.
Genau.
Und damit ganz elegant die Überleitung geschafft zur zweiten großen Frage, die wir bekommen haben, nämlich von der Liz, die hat uns eine Nachricht geschrieben, ob wir nochmal erklären können, welche Regeln es für Quotenplätze im Weltcup und bei Olympia gibt und welche Rolle der COC da spielt. Beispielsweise, wieso Österreich gerade mehr Startplätze als Deutschland hat, wenn sie sich nicht vertut.
So, das nehme, übernehme ich dann jetzt. Scherz. So,
Dann
Luis,
erzähl
go
mal.
ahead.
Ja, also das Thema Olympia-Qualifikation sparen wir uns an der Stelle, weil das ein unfassbar kompliziertes Verfahren ist und der Zeitraum erstreckt sich ja über anderthalb Jahre. Ich bin ehrlich, da habe ich auch nicht so ganz durchgeblickt. Beim Weltcup ist es noch relativ einfach. Es gibt eine Weltrangliste, die sich auch aus einem bestimmten Zeitraum errechnet, wo die Top 45 Athleten zu Rate gezogen werden, wo aber maximal 5 Athleten pro Nation zählen. Und je nachdem, wie gut die Nation da abschneidet, bekommt sie diese Quotenplätze eben zugewiesen. Hinzu kommen dann noch die drei stärksten Nationen der jeweiligen Perioden im COC. Ne, die Saison wird ja in bestimmte Abschnitte unterteilt und dann, wenn diese Perioden zu Ende sind, bekommen die drei stärksten Nationen eben einen zusätzlichen Quotenplatz. Plus es gibt noch zusätzliche Startplätze, die man sich bei der Juniorenweltmeisterschaft erspringen kann. Das gilt dann für die Medaillengewinner. Allerdings da ist es wie bei allen anderen zusätzlichen Plätzen auch, es gibt maximal einen Quotenplatz pro Nation. Österreich hat bei den Juniorenweltmeisterschaften 2 Medaillen bekommen, erhält aber nur einen Quotenplatz dementsprechend. Und die Basis davon sind 2 Quotenplätze pro Nation. Also jede Nation, die die Möglichkeit hat, Springer in den Weltcup zu schicken, hat mindestens mal 2 Plätze. Und davon ausgehend, je nach Leistung dieser 45 Athleten plus im COC, errechnet sich dann eben das, was man an Quotenplätzen im Weltcup hat. Sprich, Österreich hat 6 Quotenplätze, weil sie die stärkste Nation sind, plus diesen Junioren-WM-Startplatz. Deutschland, weil sie eben es nicht geschafft haben, im COC einen zusätzlichen Quotenplatz zu holen, hat aktuell nur 5 Startplätze.
Und zu Olympia kommen wir ja gleich noch, aber da gibt es teilweise ein Bild der Quotenplätze, die den Ländern zugeteilt sind, das irgendwie nicht mehr zeitgemäß scheint, wenn man sich die aktuellen Ergebnisse anschaut. Also wenn dann zum Beispiel Finnland bei den Herren, was haben die, warte, haben die
Drei.
vier Quotenplätze, drei Quotenplätze, ja.
Drei Quotenplätze, ja.
Ja, ist, also ich meine, ist cool, dann kommen auch Sportler zu den Olympischen Spielen, die sonst gar nicht so sichtbar sind, was ja auch irgendwie cool ist. Aber können
Da
die
ist
dann
halt
wirklich
das,
mitspringen?
da ist halt das Ding, es zählen ja nicht nur, es zählen nicht nur die Weltcup-Ergebnisse rein, es zählt auch nicht nur die aktuelle Saison, sondern auch die vorherige Saison, es zählen auch die Sommer-Grand Prix da rein und du kannst dir sogar, wenn du aus einer schwächeren Nation kommst, über den COC Startplätze erspringen. Also das ist wirklich dann ganz, ganz kompliziertes Verfahren, deswegen breiten wir das an der Stelle auch nicht aus und
Aber dass zum
wir
Beispiel
sind.
Japan und Norwegen nur drei Quotenplätze bei den Männern haben
Genau, also
und
das.
Deutschland vier, ist dann aber auch wieder.
Ja. Aber hat natürlich auch damit zu tun, dass die Quotenplätze an sich ja zusammengeschrumpft wurden, um den Frauen auch 50 Startplätze zu ermöglichen. Das ist ja mit die größte Änderung jetzt für Olympia 2026, dass Frauen und Männer erstmals gleich viele Startplätze haben, was ja dann wiederum auch zur Folge hatte, dass es statt des klassischen Teamspringen nur noch das Superteamspringen gibt, weil du es ja dann, also wie viele Mannschaften mit vier Startplätzen bei den Männern kriegst du dann überhaupt noch zusammen? Es sind, wenn mich nicht alles täuscht, gerade mal zwei, nämlich Österreich und Deutschland. Auch das spielt da definitiv noch mit rein. Dann, ja, lass uns schnell abhaken, den Adler des Wochenendes, um zumindest das Kapitel Männer für diese Woche zu schließen. Du hast es gerade schon gesagt, es war nicht einfach. Für wen haben wir uns denn dann schlussendlich doch entschieden?
Ich habe die Liste nicht auf, Luis, musst du sagen. Langmo.
Isaac Andreas Langmo bekommt den Zuschlag, der am Sonntag früh morgens unserer Stunde auf Platz 16 gesprungen ist und jetzt auch für seine Leistungen in dem Sinne belohnt wurde, dass er mit zur Skiflug-WM fahren darf, auch wenn die Norweger da zu sechs an den Start gehen und dann. Ja, da hast du deine teaminterne Ausscheidung, liebe Julia. Die fliegen einen in Oberstdorf. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, haben sich aus unserer Sicht nicht so die Kandidaten aufgedrängt. Auch von euch gab es da keine Vorschläge. Deswegen haben wir uns jetzt mal für den jungen Norweger entschieden. Dann sprechen wir noch ganz kurz über Frauen, die in Shangjiakou erstmals auf der Olympia-Großschanze springen durften. Und auch da steht wieder ein altbekannter Name an der Spitze der Ergebnisliste mit Nika Preuß. Sie gewinnt das erste Springen vor Nozomi Maruyama und Selina Freitag. Das haben wir dann noch in zwei Durchgängen gesehen. Und am zweiten Tag, wie gesagt, gab es dann nur einen. Da gewinnt Nika Preuß vor Anodine Ström und Nozomi Maruyama. Also auch da wenig Überraschung, wie auch insgesamt in dem Feld, was ja auch ein bisschen ausgedünnt war. Es waren 47 Athletinnen am Start. Ja, und vor allem der zweite Wettkampf gekennzeichnet von sehr, sehr schwierigen Windbedingungen. Und es war kein besonders ansehnlich, also es waren beide Springen nicht besonders ansehnlich, fand ich. Du darfst mir da gerne widersprechen, wenn du es anders siehst.
Habe ich keinen Grund zu. Ja, es ist aber echt, es ist eigentlich keine Überraschung mehr, aber in dem Moment, wo Nika Preuß dann da immer noch mal über die Linie rüber hüpft, so als und die Schanze irgendwie gar nicht groß genug ist für sie, und man muss dann auch erstmal wieder einen Schanzenrekord setzen, klar, da denkt man echt so: Hä? Wie? Wie? Bei den schwierigsten Bedingungen. Es ist,
Ja.
was ich. Ich verstehe nicht, ob sie und ihr Bruder irgendwie immer so eine Meditation zusammen machen oder irgendwas, dass sie sich gemeinsam stärken. I don't get it.
Und sie lässt es halt auch noch so leicht aussehen. Also sie ist
Ja.
ja, also sie ist ja super leicht, also super schlank, super zierlich. Aber sie macht halt auch viel aus diesen Anlagen einfach, die sie da mitbringt. Deswegen, ja, das wird ein Challenge sein für den Rest der Welt, sie in dieser Saison noch mal zu schlagen. Vor
Ja, aber so
lauter Konkurrenz.
teammäßig, was Ja, wir haben jetzt ja natürlich kein Vierer-Team
Ja.
springen bei Olympia, aber wenn wir das hätten, dann wären die deutschen Damen ziemlich gute Konkurrenten für den ersten Platz, so geteilt mit Japan.
Ja.
Schade, dass wir es jetzt nicht mehr haben. Ich meine, ein super Team ist Deutschland ja auch gut aufgestellt, klar. Oder Mixteam.
Mixteam, ja, genau, ja.
Genau. Also, das deutsche Team sehr kompakt, sehr solide, sehr verlässlich. Eine springt immer vorne rein. Voll gut.
Ja, total. Also die Liste an Top-10-Plätzen wird auch immer länger. Die Podestserie ist jetzt durch den Wettkampf am Sonntag leider gerissen, aber auch da war Agnes Reisch als Fünfte ja nicht weit weg. Finde auch Katharina Schmid sehr, sehr stabil. Also das ist ein sehr verlässliches Quartett, wo man ja auch kein Geheimnis draus machen muss, dass das die vier sein werden, die zu Milano Cortina fahren dürfen. Also von daher, ja, ist da im Saisonverlauf definitiv mal sehr gut gearbeitet worden.
Auch Jule Seifert hat sich so stabilisiert. Ich meine, in den letzten Saisons war es meistens so, dass man sie ja um die 20 rumgesehen hat, wenn überhaupt. Und jetzt ist sie so total solide, immer zwischen 10 und 20. Total geil. Also hat auch noch mal eine zweite Luft in ihrer Karriere. Total toll. Und was mich auch gefreut hat, dass Ping Zheng, oder sagt man P Zheng Ping, wäre wahrscheinlich richtig, ne?
Glaube ja.
Dass sie auch in der Heimat so solide, tolle Leistung gezeigt hat.
Also sie war verdammt nah dran an einem Heimpodest am Freitag. Da war es nur die Landung im zweiten Durchgang, die ihr das gekostet hat. Da war sie 1,3 Punkte hinter Selina Freitag. Ja, das lässt sich alles sehr, sehr gut an. Wir sollten auf jeden Fall noch erwähnen, dass es auch bei den Frauendisqualifikationen gab, eine, die ich sehr, sehr zweifelhaft finde, nämlich für Klara Ulricher war aus Tschechien. Die hatte in dieser Saison ja schon so den einen oder anderen Schreckmoment und dann war es eben im zweiten Wettkampf so, dass sie auf dem Balken saß bei diesem Kaugummispringen und die Ampel schaltete auf grün, aber ihr Trainer Jaroslav Sakala war nicht der Überzeugung, dass es eine gute Idee ist, sie da runterzulassen und hat die Uhr entsprechend runterticken lassen. Und genau dafür ist sie disqualifiziert worden, was ich sehr, sehr zweifelhaft finde, weil wir in der Vergangenheit auch schon Fälle hatten, wo Trainer ihre Springerinnen vom Balken runtergeholt haben, obwohl die Ampel auf grün war. Die durften dann aber trotzdem starten. Und warum man da bei ihr einen Unterschied gemacht hat, obwohl klar ersichtlich war, dass die Bedingungen innerhalb dieser Grünphase nicht regulär waren, verstehe ich ehrlicherweise nicht so ganz.
Wie meinst du, dass die Springerinnen durften dann trotzdem starten bei früheren Beispielen? Die durften dann später starten, oder?
Die wurden dann vom Balken quasi runtergeholt, aber sie wurden eben nicht disqualifiziert. Es wurde dann gewartet, bis der Wind wieder im Korridor ist und dann durften sie trotzdem
Mhm.
springen.
Und diese Disqualifikation, hat die jetzt genauso wie der Disqualifikation wegen Anzug eine Karte zur Folge?
Nein, das ist ja
Zum
ein
Glück, weil das wäre richtig hart.
Vergehen, was nicht mit dem Material zu tun hat.
Sehr
Deswegen,
gut.
ja, ist das ein statistisch gesehen ist es eine Disqualifikation, aber sie muss da jetzt keine Sanktionen oder sowas befürchten.
Ja,
Ja.
daran merkt man irgendwie nochmal, dass sie das einfach so schnell durchpeitschen wollten, ne? Einfach nicht nochmal warten für die Tschechin, die
Ja.
vielleicht eh nicht in die Top Ten springt. So, ja, weg. Ist irgendwie
Ja,
unsympathisch.
also habe ich wirklich meine Bauchschmerzen mitgehabt, als ich das gesehen habe. Vor allem, weil mir sofort halt eingefallen ist, dass es halt andere Fälle gab. Also ich kann mich erinnern, Nicole Maurer in Szczyrk beim Sommer Grand Prix.
Boah, du hast echt so ein
Da war es
krasses
kein Problem.
Gedächtnis, ey. Meine Fresse.
Ja, aber das sind ja auch Fälle, die nicht oft passieren. Sowas brennt sich dann nochmal ein, finde ich.
Bei dir.
Bei mir. Für sowas habe ich ein Gedächtnis, ja. Aber glaubst du, ich kann meine IBAN? Nein.
Oh, ich auch nicht. Oh
So, dann ist
Gott,
gut.
wer kann denn seine IBAN?
Mein Vater zum
Schämt
Beispiel, liebe
euch.
Grüße an der Stelle. So, aber auch hier haben wir noch einen Preis zu vergeben, weil, wie auch für die Männer festgehalten, es ist jetzt nicht so wahnsinnig Aufregendes oder Überraschendes passiert. Aber wir wollen eine Springerin auszeichnen, die, ja, doch noch als Überraschungsgast im Weltcup-Team der Sloweninnen am Saisonbeginn war, sich aber da mittlerweile fest etabliert hat, nämlich Maja Kovacic, die am zweiten Wettkampf mit Platz 20 ihr bestes Weltcup-Ergebnis erzielt hat. Und da schließt sich der Kreis, das ist eine Klassenkameradin und Kindheitsfreundin von Nika Preuz.
Oh, das ist
Springen auch
super
beide für
cool.
denselben Skiclub. Ja.
Cool.
Also da hat sie sich offenbar einiges von ihr abgeguckt. Deswegen sehr positiv zu sehen, die Entwicklung. Vor allem, weil es bei den Sloweninnen ja mannschaftlich weiterhin durchwachsen ist, wenn es jetzt nicht gerade Jukno ist, so ehrlich muss man auch sein. Nika Vodan konnte gar nicht mitspringen, weil die es schon auf dem Hinweg nach China wirklich zerbröselt hat. Also die ist wirklich krank geworden. Aber jetzt in Japan, wo es ja morgen schon weitergeht, ist sie zum Glück wieder fit. Also das wird kein Problem
Super.
sein. Und nachdem wir in der letzten Folge über sie gesprochen haben, gab es ja auch ein Update von Emma Klinitz, falls ihr es gesehen habt auf Instagram. Die hat sich gemeldet und so ein bisschen Einblick in ihre Leidensgeschichte gegeben. Hatte
Meinst du, sie hat den
im.
Podcast gehört und hat sich deswegen
Nee,
gemeldet?
das glaube ich nicht. So wie sie es angehört hat, war sie jetzt erst wieder in der Lage, selbst ein Update zu geben, weil sie ja zwischenzeitlich im Klinikum war, nachdem sie ja quasi eine Art Zusammenbruch hatte. Also wirklich keine schöne Geschichte. Also die hat wirklich die Seuche seit September. Da habe ich sie noch das letzte Mal gesehen und auch gesprochen, beim Sommer Grand Prix, nämlich da kam sie gerade frisch aus einer Weisheitszahn-OP, wo ich mich dann auch so gefragt habe, als einer, der sowas hinter sich hatte, Mädchen, warum gehst du denn da Skispringen? Also die war offensichtlich nicht fit und ist ja frühzeitig auch abgereist und ja, aus dieser Weisheitszahn-OP ist dann eine Entzündung geworden und ja, also es ist ganz übel, aber jetzt wissen wir wenigstens, warum sie nicht Teil des Zirkus ist und wahrscheinlich auch den Rest der Saison nicht sein wird, leider.
Hört sich so an, als wäre es richtig gut, das langfristig auszukurieren.
Da sagst du was, liebe Julia, ja. Und damit würde ich sagen, wir kommen zum eigentlichen Thema dieser Folge. Wir haben uns nämlich überlegt, Mensch, jetzt ist der Qualifikationszeitraum für Olympia zu Ende und so nach und nach werden die Teams ja ihre Namen nennen oder haben es teilweise schon getan. Deswegen machen wir uns jetzt mal den Spaß und wagen eine Prediction, wie man das ja so schön nennt, wen wir denn in Milano Cortina sehen werden. Vorher aber beantworte ich noch eine Frage, die du in der letzten Folge aufgeworfen hast. Ich habe ja versprochen, dass ich es nachschauen werde.
Dankeschön. Ich habe schon mich gefragt, ob du noch dran denkst.
Ja klar, natürlich denke ich daran. Der älteste
Weil du
und
hast ja das Gedächtnis, ne?
Ich muss das aber natürlich trotzdem nachschauen. Ich konnte mich ja daran erinnern. Aber es hätte tatsächlich brillant zur letzten Folge gepasst. Denn der älteste Olympiasieger im Skispringen und der einzige, der das jenseits der Marke von 30 Jahren geschafft hat, ist Kamil Stoch.
Manuel. Nein! Oh,
Der
das ist
älteste einzelne
toll.
Olympiasieger im Skispringen ist Kamil Stoch. Genau, er ist geboren am 25. Mai 1987 und wurde Olympiasieger in Pyeongchang am 17. Februar 2018.
Toll, das ist schön. Das
Ja.
ist richtig schön. Weil ich habe das natürlich auch gegoogelt dann und dann hat er mir immer nur Manuel Fettner ausgespuckt, aber das war ja im Team.
Genau. Also klar, streng genommen führt der die Statistik an, dann logischerweise auch mit weitem Abstand, weil er ja zu dem Zeitpunkt schon 38 war, aber Einzel-Olympiasieger, der älteste Kamil Stoch, wie gesagt, der einzige über 30, der einzige mit 29 Jahren übrigens, Jens Weißflog 1994 in Lillehammer.
Oh.
Ja. Und den jüngsten, bevor die Frage für die nächste Woche noch kommt, kann ich euch auch liefern. Das war Toni Nieminen 1992 in Albertville. Da war der Knabe gerade mal 16 Jahre alt.
Alter.
Also diesen Rekord, zumindest bei den Männern, den wird, glaube ich, so schnell zumindest keiner mehr brechen. Das kann man mal festhalten. Aber dafür könnten wir, um jetzt die Beleitung final zu schaffen, in Milano Cortina die jüngste Olympiasiegerin sehen, sofern diese jünger als 22 ist. Denn diesen Rekord hält immer noch Carina Vogt. Sowohl Maren Lündby als auch Urša Bogatay damals noch waren bei ihren Olympiasiegen älter als die Deutsche.
Und Nika ist 19?
20.
20.
Ja.
Ihr hört dann.
Hat sie gute
Die
Chancen jetzt noch.
Wahrscheinlichkeit ist hoch.
So. Ja, dann schauen wir doch mal rein. Wir haben aller Voraussicht nach, also man muss vorne wegschieben, es sind jetzt immer noch nicht die finalen Plätze, weil es ja auch die Möglichkeit gibt, dass Nationen Plätze zugewiesen bekommen, diese aber gar nicht in Anspruch nehmen, Klammer auf, wollen, Klammer zu, und diese dann wieder zurückgeben. Das wissen wir nach jetzigem Stand noch nicht. Wir sind jetzt erstmal von den Zahlen ausgegangen, die in der letzten provisorischen Liste waren, nachdem jetzt alle Wettkämpfe, die dort reinzählten in diesen Qualifikationszeitraum, abgehandelt worden sind. Demnach hätten wir sicher 16 Nationen, die ein Superteam stellen können. Vielleicht sind es sogar bis zu 18, denn China und Tschechien könnten, wenn sie einen nordischen Kombinierer berufen, zwei zusätzliche Nationen sein. Und das Gleiche gilt auch fürs Mixteam. Auch da betrifft es diese beiden Nationen. Fix, wenn sie denn alle Plätze in Anspruch nehmen, hätten wir 12 Nationen im Mixteam.
Und was passiert mit den Plätzen, die Nationen wieder zurückgeben, wenn jetzt meinetwegen, keine Ahnung, China nicht alle beruft oder so?
Die werden dann vergeben an Nachrücker, das heißt die Nationen, die in diesem, Ranking vertreten durch die jeweiligen Springer dann als nächstes quasi an der Reihe sind, die bekämen die dann zugewiesen. Ich habe mir das mal angeschaut. Bei den Männern wären das Norwegen, Japan und Polen, die auf der Warteliste stehen sozusagen. Also da könnte es sein, dass die oder eine Nation oder halt zwei noch einen Platz bekommen. Bei den Frauen sind es dann China, die Slowakei und Polen.
Okay.
Aber
Also
wie gesagt,
leider
das
auch hier
wissen.
nicht kein extra Platz für Karl Geiger.
Nee, den wird es auch nicht, den wird es auch nicht geben, denn die maximale Quote sind ja nun mal 4, und anders als bei Weltmeisterschaften gibt es das Recht des Titelverteidigers oder der Titelverteidigerin auch nicht.
Naja,
Aber
das würde ja für uns auch nicht so viel bringen, weil Welles Sieg ist schon ein bisschen länger her.
das ist korrekt, ja. Genau, wir fangen mal an. Deutschland und Österreich sind die einzigen beiden Nationen, die bei beiden Geschlechtern 4 Quotenplätze haben. Das heißt, wir beide haben jetzt quasi mal nationales olympisches Komitee gespielt und unsere Olympiateams berufen. Möchtest du anfangen, Julia?
Stell dir mal vor, wir wären im Komitee. Oh Gott, wie viel Geld wir machen würden. Über verschiedenste Einkommensquellen, die wahrscheinlich nicht alle legal sind. Okay, whatever. Österreich. Naja, wir dürfen ja keine Extrapersonen mitnehmen, weil ja mein Land Cortina auch nicht so weit weg ist von Österreich. Die könnten dann ja immer schnell nachkommen. Ja, Hörl, Schufenig. Kraft Embacher.
Okay, du
Und du?
hast also einen Weg an Manuel Fettner vorbeigefunden,
Yep.
sozusagen.
Yep.
Ich nehme mich nicht. Ich
Aha.
habe ihn in mein Team berufen anstelle von Stefan Kraft.
Oh, nein, das machen die nicht.
Also, an die Vithölzer hat gesagt, das Team stellt sich mehr oder weniger von selber auf. Also das hat er schon nach der Vierschanzentournee oder bei der Vierschanzentournee gesagt. Und wenn du die Leistungen gerade jetzt der letzten Wochen nimmst, finde ich, kannst du nicht an Manuel Fettner vorbeikommen.
Ja, da hast du schon recht. Und es ist auch wäre auch so als Abschiedsgeschenk eine gute Sache. Aber ohne Stefan Kraft zu Olympia, das ist ja doller als ohne Karl Geiger zu Olympia.
Die Vorstellung fällt mir auch schwer. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass er jemand anderes zugunsten von Kraft und Fettner zu Hause lässt. Also ich fände es zum
Nee,
Beispiel krass und auch nicht gerechtfertigt, wenn du dann Stefan Embacher zu Hause lässt, nur weil er der Jüngste ist.
Nee, sehe ich auch so.
Ja.
Deswegen ist er bei mir auch gar nicht am Wackeln gewesen.
So, da sind wir uns auf jeden
Oder wir
Fall
machen was
einig.
ganz Verrücktes und wir lassen Trufenig zu Hause und nehmen stattdessen Schuster mit.
Also da tun mir die Österreicher halt wirklich leid. Das muss ich
Ja, die
mal.
Armen, die Armen.
Das
Mein
ist wirklich
Gott.
ein Luxusproblem, das du nicht haben willst. Aber es ist so. Die 4 Startplätze bei den Frauen, hast du die auch komplett vergeben?
Ja, da habe ich auch gedacht, Österreich, da könnt ihr auch ein paar Plätze zurückgeben eigentlich. Aber
Ich glaube
naja.
nicht, dass das machen werden.
Nee, nee, glaube ich auch
Das
nicht.
würde mich
Also
wundern.
Eder und
Ja.
Mühlbacher sind ja gesetzt und
So.
dann Hanna Wiegele und dann bin ich wirklich einfach nach dem Weltcup gegangen. Und die nächste auf der Liste ist Wattzack. Watzak?
Le
Sagt man den Nachnamen
Megan
so?
Watzak,
Wahrscheinlich.
ja. Können wir schnell machen, habe ich genauso. Fände ich, also, wenn du sagst, du möchtest die vier Plätze besetzen, dann sind das auch die vier, aus denen oder an denen aus meiner Sicht kein Weg vorbeiführt. So. Dann Deutschland.
Bei den Damen haben wir es ja schon besprochen. Die vier
Check,
sind klar.
brauchen wir nicht besprechen. Stellt sich von alleine auf.
Genau, ja. Und Deutschland bei den Herren haben wir auch schon länger besprochen. Wir haben da Realität und Wunsch gehen da eventuell auseinander.
Auch da ist es fies, aber man wusste ja vorher, dass wahrscheinlich einer zu Hause sein oder bleiben müsste, der schon Olympia-Erfahrung hat. Und also ich habe ganz stumpf die Namen aufgeschrieben, die die Norm gepackt haben. Da halte ich mich an die deutsche Ordnung.
Und ich habe Geiger mit einem Fragezeichen noch drunter geschrieben, in letzter Hoffnung.
Okay.
Bin so gespannt. Oh Mann, ey, du musst, ich weiß, dein Einfluss reicht weit, Luis. Du kennst sehr viele Leute. Du musst dich noch besser in den DSV reinsneaken, damit wir Behind-the-Scenes-Infos für solche Entscheidungen kriegen, okay? So, bis nächste Woche weißt du Bescheid, wie sie zu dieser Entscheidung gekommen sind. Danke, okay.
Ja, das wird relativ unspektakulär sein.
Nee,
Also.
das wird nicht unspektakulär sein. Die haben nächtliche Sitzungen und es gibt
Na,
Tränen und extra Springen und Weitläufe und wer zuerst empfangen spielen und sowas alles.
Die bürokratischen Mühlen in Sportverbänden arbeiten, glaube ich, ein bisschen anders als das.
Siehst du, und deswegen sollten wir dringend in solche
Auf gar keinen
Sportverbände
Fall.
rein.
Wir haben gerade schon gesagt, wir wollen es nicht für Österreich entscheiden, dann willst du es doch jetzt auch nicht für Deutschland entscheiden, wenn du ehrlich bist.
Ja, man kriegt dann einfach sehr viel negative Presse, ne?
Das ist so, ja. Kommen wir zu einer Nation, die schon nominiert hat. Das ist für uns dann sehr einfach gewesen, weil das müssen wir nicht tippen. Japan hat schon nominiert, bei den Männern sehr einleuchtend: Ryuji Kobayashi, Renny Kaito, Naoki Nakamura. Bei den Frauen, die ersten drei waren für mich auch ziemlich klar: Nozomi Maruyama, Sara Takanashi, Yuka Sito. Check. Und den vierten Platz hat Yuki Ito bekommen, was ich nach den Leistungen der letzten Wochen relativ fragwürdig finde, weil Ringo Miyajima die deutlich besseren Ergebnisse erzielt hat als die liebe Yuki.
Da wird vielleicht dann doch noch mehr das Recht der Älteren oder der Etablierteren oder so rangezogen, ne? Das.
Ja, es ist auch die legen ihre Kriterien auch noch mal ein bisschen anders fest, auch langfristiger sozusagen. Das heißt, es zählt nicht nur der aktuelle Trend sozusagen. Und vor dem Hintergrund kann man das schon nachvollziehen, aber wahrscheinlich, ja, aus Trainersicht hätte man es wahrscheinlich auch anders entscheiden können. Dann
Gut.
switchen wir rüber nach Slowenien. Auch da gab es die ersten Nennungen schon. Bei den Männern stellte sich das Team von alleine auf. Die haben nämlich nur drei Plätze: Angela Nischek, Domen Preuz, Timit Seitz. Bei den Frauen sind zwei von vier schon nominiert, nämlich die beiden Nikas, Priots und Wodan. Das heißt, wir hätten noch zwei Plätze übrig, Julia.
Ja. Ich habe dann Katra Koma und Maja Kovacic. Aber auch tatsächlich bisschen nach Weltcupliste dann besetzt.
Ergibt aber auch Sinn, weil die sind quasi die ganze Saison mitgesprungen und auch so in ihrem Leistungsspektrum einigermaßen konstant. Also wenn du die vier Plätze ausschöpfen möchtest, dann ist das die logische Wahl, definitiv. Schwieriger wird es bei einer Nation, die ebenfalls vier Plätze bei den Frauen und drei bei den Männern hat, nämlich Norwegen.
Oh, Norwegen ist mein Lieblingsfall bei den Männern. Da bin ich so gespannt.
Okay, ja.
Also, was hast du da? Wen hast du da rausgesucht? Da bin ich echt jetzt. Weil das wird für dich wirklich schwer.
Das wird tatsächlich schwer. Ich glaube, mein Pick ist relativ offensichtlich. Jan-André Vorfang, Marius Lindwig und Christopher Eriksen Sundahl.
Ja, und ich habe mich nämlich gefragt. Einfach nur wegen der letzten Entwicklungen, also jetzt auch das letzte Wochenende, sollte man Halvor und Sundal tauschen.
Ist
Also, und
ja.
Halvor ist ja auch, wie war das? Jetzt habe ich die Tabs gerade zugemacht. Aber Halvor war doch auch in einem Springen am Wochenende auch besser als Lindvik, richtig?
Schaue ich gerade parallel nach. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Norwegen ja die erste Nachrückernation ist. Das heißt, wenn eine Nation ihren Platz noch abgibt, ist die Entscheidung nicht entweder oder, sondern und. Schau nochmal, Lindwig ist geworden 10. und 11. So. Und Granerüd 14. und 10. Also sehr auf Augenhöhe, die beiden.
Ja, sehr auf Augenhöhe, genau.
Also
Vorfahren war
das.
einfach sehr stabil und hat immer auch wieder Ausreißer nach vorne gehabt, vor allem wenn es nicht Wettkampf war.
Das ist ein norwegisches Phänomen, ja.
Genau, ja. Aber Sindal, also die alten Eisen waren so ein bisschen stabiler dieses Wochenende und das ist dann für mich. Ja, auch wenn er im Weltcup weiter vorne ist, die sind jetzt auch nicht alle weit auseinander. Also ich meine, auch im Weltcup nicht. Die hängen da alle zusammen zwischen irgendwie 14 und 21. Also
Die machen es.
es würde mich nicht überraschen, wenn sie es nach aktuellerer Leistung machen als nach Weltcup.
Es spricht in dem Sinne viel dafür, weil die Nennung erst am 25. durchgeführt werden wird. Das heißt, nach dem Einzel der Skiflug-WM. Das heißt, da könnte sich das Blatt nochmal drehen auch.
Und wir wissen ja auch, dass Halvor mal Vize-Weltmeister geworden ist. Ist auch schon ein bisschen her, willst du mir sagen, aber.
Und auf einer anderen Schanze auch, ja.
Ja.
Ja,
Aber auch
also.
hier ist es so, zu Olympia ohne Stefan Kraft und Halvor Egner-Granerud, willst du mich verarschen?
Das sind schon wirklich große Namen, die wir da verpassen könnten, ja. Bei den Frauen haben wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit drüber gesprochen, wie denn die Aussichten von Gyda Westfold Hansen waren. Da bin ich so ein bisschen hin und her geschwankt, aber ich habe sie in meinem Aufgebot nicht drin.
Ich auch nicht. Ich habe die anderen
Also.
drei. Also Silje Opseth, Eremaria Kvandal und Heidi Dyrit-Roserud.
Plus Anno Dinneström, logischerweise,
Ah,
ja.
ach so, Entschuldigung. Ja, natürlich.
Ja, genau.
Die steht
Ne, dann
oben, ja.
sind, da sind wir uns aber auf jeden Fall auch einig. Wir haben natürlich auch die Italiener und Italienerinnen auf dem Zettel. Bei denen ist ja die Besonderheit, als Gastgeber haben sie pro Geschlecht einen Fixplatz. Das heißt, bei den Männern sind es dann 2 plus diesen einen, bei den Frauen sogar 3 plus 1.
Und da habe ich nur
Fand ich.
zwei bei den Frauen rausgesucht
Ah,
überhaupt.
okay.
Also, weil ich dachte, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich als Italien einfach mehr hinschicken,
Ja, klar, du
weil
kriegst die
Heimat,
volle
also
Quote, dann nimm sie mit, natürlich, ja.
ja, genau. Aber einfach, weil ich da nicht so drin bin, wer da bei denen noch so im Conti und so
Ja.
mit vorne dabei ist. Also bei mir ist es bei den Frauen einfach natürlich Annika Siev und Martina. Ja, Zanitzer? Weiß nicht,
Sanitzer.
ob Zanitzer.
Ja. Ja, die stellen sich von alleine auf, aber auch die zwei dahinter, finde ich, wenn du sagst, du nimmst die 4 Plätze mit, dann sind es Jessica Malsina, auch wenn sie weiterhin auf Weltcup-Punkte wartet, schon deutlich länger als nämlich die vierte, Martina Ambrosi. Die kommt ja aus dem Fassertal, also für die ist das echt ein Heimspiel. Also
Ja, die muss man schon aufstellen dann. Also warum nicht? Das ist
ja.
doch eine super Erfahrung dann für die Mädels.
Total, ja. Und bei den Männern brauchen wir es, glaube ich, auch nicht spannender machen, als es ist. Giovanni Presadola, Alex Insam und Francesco Ciccone.
Francesco Ciccone.
Che bello, eh?
Nee.
Bei den westlichen Nachbarn von Italien bin ich sehr gespannt, ob die ihre jeweils 3 Plätze einnehmen, nämlich bei den Franzosen und Französinnen. Bin ich ehrlich mit dir, habe ich jeweils nur 2 Namen aufgeschrieben.
Ich habe niemanden aufgeschrieben, weil das war so, okay, ich kann da keine qualifizierte Einschätzung zugeben.
Ja gut, über Valentin Faubert haben wir ja zumindest
Ja,
letzte
gut,
Folge
klar.
gesprochen. Der stellt sich von selbst auf. Ich gehe auch davon aus, dass Jules Cherveux dabei sein wird, genauso wie seine Zwillingsschwester Emma und Josephine Pannier. Das ist jetzt. Also klar, natürlich stellt sich bei allen immer so ein bisschen die Frage, gibst du wirklich einen Platz ab? Aber wir haben es halt in der Vergangenheit schon gesehen und ich finde, bei beiden gibt es jetzt keine offensichtlichen Namen, die du nachnominieren könntest. Deswegen könnte es da sein, dass da ein Platz für Norwegen vom Laster fällt, bei den Männern und für China bei den Frauen. Aber schauen wir mal. Also die zweite Nation, wo ich es mir bei den Männern vorstellen könnte, dass sie sagen, nö, vor allem weil wir auch kein Teamspringen haben, wir fahren dann nur zu zweit hin, sind die Finnen. Weil da sind für mich nur Antti Aalto und Nico Kütesauer gesetzt.
Ich habe auch nur die beiden aufgeschrieben, ja.
Dann könnte das natürlich eine Nation sein, wo wo ein Platz abgegeben wird.
Ja.
Die Frauen haben sogar 4 Quotenplätze, was ja, exponentielles Wachstum ist, denn die hatten ja vorher maximal 2. Jenny Rautionaho und Heta Hirvonen sind gesetzt. Daneben habe ich jetzt noch aufgeschrieben, Minja Korhonen.
Und Julia Kykkänen.
Ich habe tatsächlich der Jugend den Vorzug gegeben und Sofia
Ah.
Matella aufgeschrieben.
Okay. Ja.
Weil ich die Leistung von Kükkönen im Saisonverlauf bislang sehr unterwältigend fand. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, bei der ist so ein bisschen die Luft raus, leider. Obwohl es ja auch eine sehr verdiente und erfahrene Springerin ist, muss man ja sagen.
So, was sagst du zur Schweiz? Männer. Also der Schwanden, Hauswirt.
Check, check.
Und?
Simon Ammann.
Gut, für dich auch.
Qua
Finde ich richtig
Resultate,
gut.
oder?
Ja,
Also,
finde ich
ja.
gut. Freut
Ist
mich.
sehr knapp geworden jetzt in Sapporo im Duell mit Felix Trunz, aber er hat die Nasenspitze vorne gehabt, aus meiner Sicht.
Finde ich auch.
Und bei den Frauen stellt
Und
sich von alleine auf 2 Plätze mit Sina Arnett und Rea Kindlimann. Also die Schweiz dann auch im Mixteam mit dabei, was ja sehr, sehr
das ist super
schön
cool.
ist. Auch 2 bei den Frauen, 3 bei den Männern haben wir bei Polen. Hast du da eine Härtefallentscheidung getroffen?
Ja, es ist nicht einfach. Also Kaspar Tomasiak und Kamil Stoch. Und dann wird es schwierig.
Ich habe Maciej Kot
Kubacki,
aufgeschrieben.
ja, ich hatte Kubacki oder Kott. Schua steht auch auf der Liste, aber den habe ich, also aber ich war jetzt zwischen den beiden. Ja, ich verstehe. Kubacki war, also die waren aber auch Neck an Neck dieses Wochenende, ne?
Ja, das ist auch ein Duell auf Augenhöhe gewesen, definitiv, ja.
Da ist es halt auch so, Kubacki könnte da auch so von der Ehre mitgenommen werden. Aber irgendwie finde ich es auch cool, wenn Maciej Kot nochmal mitkommt, der, wo man echt so ein paar Jahre lang fast gar nichts gehört hat, der aber mal so weit da vorne war und dass der jetzt auf seine alten Tage ja nochmal nach Olympia kommt, wäre irgendwie auch ganz cool.
Ich schätze ihn auch auf den Schanzen deutlich
Zu
besser ein als.
Olympia, mein Gott!
Ich schätze ihn auch auf den Schanzen deutlich stärker ein als Kubacki. Da ist für mich der deutlich bessere Flieger und das ist auf den beiden Anlagen nicht zu vernachlässigen. Deswegen habe ich ihm den Zuschlag gegeben. Alright. Gibt es sonst noch Nationen, über die wir sprechen könnten? Ich habe noch aufgeschrieben, Tschechien ist ein Fragezeichen bei den Frauen, weil sie nur 2 Springerinnen aktuell zur Verfügung haben. Sie hätten aber 3 Plätze. Wenn es jetzt nicht noch ein Last-Minute-Comeback von Veronika Jentschowa gibt, die sich ja schwer am Knie verletzt hatte, müssen sie den Platz sogar abgeben, weil sie gar keine haben, die sie schicken könnten. Also da könnte sich noch ein zusätzlicher Platz für China ergeben.
Kanada habe ich jetzt auch nur Abigail Straight und Nicole Mora aufgeschrieben, obwohl die eigentlich 3 Plätze hätten.
Ja. Ich
Weiß nicht.
kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die dann sagen, nee, wir lassen den Platz frei oder wir geben ihn ab. Deswegen wäre dann Natalie Eilers die dritte, die sie mitnehmen
Okay.
könnten.
Ich dachte, weißt du, wenn die dann, das kostet ja auch immer alles Geld, die müssen ihre Sportlerinnen dann ja auch einfliegen und was weiß ich.
Na, die sind ja schon in Europa.
Ach Gott, ja stimmt. Die springt ja.
Ja.
Ja, ihr seht heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Julia Kemp ist ein bisschen nicht auf der allerhöchsten Höhe der Fitness, aber das macht ja nichts. Ja, USA
Ja.
bei den Damen auch relativ eindeutig, oder? Annika Belshaw, Paige Jones, Josie Johnson.
Yes.
Und bei den Herren Jason Colby, Kevin Bickner, Andrew Urlaub. Oder wen hast
Ich
du?
habe Eric Belshaw aufgeschrieben.
Echt? Ach, dann die Geschwister, die können dann zusammen sich eine schöne Zeit machen.
Ja. Oder ja, letzte Saison wäre es absolut Tate France gewesen, aber von dem habe ich in der Saison jetzt noch nicht viel gesehen, wo ich sage, oh, der muss aber unbedingt zu Olympia. Leider.
Tja, bei den Schweden ist es bei den Frauen relativ eindeutig. Es gibt einen Platz. Wer kriegt den wohl?
Ist sogar, ich glaube, das war mit die erste Athletin, die überhaupt fürs Skispringen nominiert wurde, nämlich Freda Westman, logischerweise. Dann haben wir noch Bulgarien, die Slowakei, das ist auch klar. Wladimir Sugrawski, Hector Kapustik. Und auch die anderen Nationen, finde ich, stellen sich von selbst auf. Also Rumänien, die zwei Männer und die zwei Frauen, die wir die letzten Wochen schon gesehen haben. Und dann gibt es vier Nationen, die jeweils zwei Startplätze nur bei den Männern haben. Da entweder gab es gar keine Frauen, die teilgenommen haben, wie Estland und die Türkei, oder sie haben es halt nicht geschafft, sich Plätze zu erspringen im Fall von Kasachstan und der Ukraine, aber auch da stellen sich die Teams von selber auf. Ja, damit wisst ihr zumindest zu großen Teilen, wer denn dabei sein wird, weil, wie gesagt, es werden sich noch Änderungen ergeben und die namentlichen Nennungen, die trudeln ja jetzt erst so nach und nach ein, aber ich fand das jetzt für diese Folge mal ganz cool, sich da so reinzuversetzen, und vor allem, wenn die Springen schon nicht so viel inhaltlich hergegeben haben, fand ich es ganz angemessen, dass wir mal ja, sowas auch mal machen und euch da schon mal einen ersten Überblick geben, was denn so passieren könnte.
Was hältst du denn von
Die
einem Flugshow-Olympia-Tippspiel? Wollen wir uns dem Stress noch eines weiteren Tippspiels nochmal aussetzen mit unseren Kolleginnen und Kollegen? Oder meinst du,
kann's
dann kriegen
mir.
alle Nervenzusammenbrüche in unserer WhatsApp-Gruppe?
Ich sag dir ehrlich, ich weiß gar nicht, wann ich das zeitlich bewerkstelligen soll. Ich kriege heute Nachmittag meinen Plan, wie denn mein Olympia eigentlich aussieht. Und die einzige Info, die ich im Voraus bekommen habe, ist, dass ich einen Tag während der Spiele frei habe. Das heißt, ich kann euch auch gar nicht sagen, was wir flugshowmäßig alles so machen können. Da muss ich nochmal mit mir in Klausur gehen, aber seht es mir nach, dass ich nicht in der Lage sein werde, ein Tippspiel auf die Beine zu stellen.
Wir gucken mal.
Vor allem das Ding ist ja, der Kalender ist ja auch bis Olympia voll. Es geht ja jetzt in einem durch. Wir haben keine Pausen mehr. Vor allem die Frauen haben keine Pausen, denn die sind am Dienstag und Mittwoch schon wieder im Einsatz in Zao um 7 und 8:15 Uhr jeweils die Qualifikation. Und dann gibt es am Wochenende noch die Wettkämpfe in Sapporo, da wo die Männer ja jetzt also gerade herkommen, sozusagen. Da haben wir ganz klassisch am Sonntag die Nachtschicht um 1:30 Uhr und 3 Uhr. Am Samstag um, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verrechne, um 7 und 8:15 Uhr um 8:15 Uhr den Wettkampf, und am Freitag vorher um 8 Uhr die Qualifikation. Und für die Männer, wie schon angedeutet, geht es zur Skiflug-WM nach Oberstdorf. Also nochmal ein Großereignis. Es geht um Medaillen, bevor es Olympia gibt. Das ist auch etwas gewöhnungsbedürftig, aber es ist so. Freust du dich denn schon drauf, Julia?
Ja, ich liebe Skifliegen. Aber hier kommst du mir jetzt nicht davon, lieber Luis.
Ja.
Ich möchte von dir ein Gold, Silber, Bronze-Tipp für die Skiflug-WM haben. Da kommst du jetzt nicht drum rum.
Na gut.
Mein Gold ist ja eh klar. Ich glaube, da können wir uns alle auch jemanden einigen.
Ja. Pomen Driots gewinnt Gold, ja. Boah, 2 und 3. 2 und 3, 2 und 3. Silber, sag ich mal, ganz unspektakuläre Yo-Yo Kobayashi.
Das
Finde
wollte ich
ich.
auch sagen.
Ja.
Boring. Und
Und
dann irgendein Österreicher.
wahrscheinlich. Wahrscheinlich irgendein Österreicher, ja. Ich sag einfach mal Jan Höll. Wenn er schon den Gesamtweltcup nicht gewinnt, wie von mir getippt, dann holt er jetzt Bronze bei der Skiflug-WM. Wahrscheinlich habe ich es damit jetzt auch gejinxt.
Ja, wahrscheinlich gewinnt Stefan Kraft den dritten und kommt dann auf jeden Fall mit zu Olympia.
Ja, genau. Die Österreicher nominieren nämlich erst nach der Skiflug-WM. Das könnte uns natürlich auch so ein bisschen in die Suppe spucken, nämlich am 26. Januar geben die das Aufgebot bekannt. Und Teamfliegen gewinnt Österreich vor Slowenien und Japan. Nee,
Ja.
Norwegen. Ich sag Norwegen. Norwegen auf die
Ha.
3. Ah, die
Ich
können schon
hätte
tief liegen,
jetzt,
die Jungs.
ja, ja, das stimmt. Ich hatte tatsächlich gedacht, nee, nee, du hast recht. Ich war mit Japan und Österreich nicht sicher. Entschuldigung, Slowenien und Österreich nicht sicher. Aber du hast recht. Auch Fetti kann fliegen.
Die
Ja,
können alle
nee.
fliegen.
Ja, die können alle fliegen.
Bei den Österreichern können alle alles. Wo ich die Zeiten noch Donnerstag, wichtig, Donnerstag die Qualifikation um 17 Uhr. Dann Samstag 16 Uhr, erster und zweiter Durchgang. Und dann geht es am nee, Freitag 16 Uhr, so, erster und zweiter Durchgang. Und Samstag geht es um 16:30 Uhr ja dann mit dem dritten und vierten Durchgang weiter. Und das Teamfliegen findet am Sonntag ab 16:15 Uhr statt.
Freust du dich da drauf?
Ich freue mich sehr drauf. Ja, wir haben jetzt auch lange warten müssen aufs erste Skifliegen. Hoffe, das Wetter spielt einigermaßen mit. Das ist ja gerade beim Skifliegen nicht, also noch wichtiger als sonst auch. Bin da aber sehr, sehr zuversichtlich und ja, bin gespannt, ob es vielleicht ja dann doch mal Überraschungen gibt im Saisonverlauf.
Du bist aber nicht in Oberstdorf, ne? Du hast genug zu tun.
Nein, ich weiß jetzt schon nicht, wo mir der Kopf steht. Da bleibt fürs Reisen keine Zeit. Ich wollte eigentlich auch nach Willingen fahren, so Olympia-Generalprobe. Aber da befürchte ich einerseits schon, dass die Starterfelder nicht so gut sind und zweitens klappt es auch da terminlich nicht. Also von daher.
Vielleicht ist ja Tobi da, unser liebster Grantler. Liebste Grüße, Tobi. Falls irgendjemand vor Ort ist von uns, sagt doch mal Bescheid.
Meinst du jetzt
Live-Bericht von der Schanze in Oberstdorf.
Oberstdorf oder Willingen?
Nee, Oberstdorf.
Oberstdorf.
Da ist ja Granti gar nicht so weit weg.
Ja, aber ich glaube, der hat auch anderes zu tun. Der steckt ja auch in seiner Olympia-Vorbereitung, denn der ist ja anders als ich vor Ort bei Milano Cortina.
Ah, mega.
Ja.
Ja, da muss ich wohl nach Oberstdorf. Ach, shit, ich muss arbeiten.
Ja.
Wir müssen einfach Geld machen mit diesem Flugshow-Podcast, das wir übrigens nicht machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir auch keine Werbung schalten, nicht wahr?
Korrekt.
Aber vielleicht sollten wir das nochmal überlegen, damit wir dann endlich zu den Großereignissen fahren können.
Ja, das ist ein Traum für die Zukunft.
Ja.
Damit würde ich sagen, wir machen das Buch für heute zu. Vielen Dank fürs Zuhören und mit dabei sein. Wir hören uns dann nach der Skiflug-WM und dem Japanuary der Frauen nächste Woche wieder. Und die Verabschiedung überlasse ich wie letzte Woche schon dir, liebe Julia.
Oh, aber Luis, ich finde, du müsstest jetzt eigentlich mal wieder, weil ich habe
Ich
jetzt die letzten Male immer.
mache das aber jede Woche sonst, Julia, das weißt du doch.
Na gut. Also, ich nehme die Ehre an und ich sage euch, und dieses Mal wirklich, weil es ist ja Skiflug-WM.
Ja.
Und ich sage das vor allem an Karl Geiger da draußen. Fliegt's, soweit's geht.